Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 158. Heute geht es um die Frage, wie lerne ich genussvoll zu essen? Wir behandeln das Prinzip 6 der intuitiven Ernährung, entdecke den Genussfaktor. Ziel des sechsten Prinzips ist, wie der Name schon sagt, die Freude am Essen wieder zu entdecken, dem Genuss Raum zu geben und Nahrung wieder als eine Quelle der Zufriedenheit und des Wohlbefindens zu erleben. Und wenn wir uns auf den Genussfaktor fokussieren und versuchen, ihn zu finden, dann finden wir hoffentlich auch einen entspannteren Zugang zum Essen, der uns weg von strikten Regeln zu einem natürlichen, freudvollen Umgang mit Nahrung führt. Denn das habe ich auch schon häufig im Podcast gesagt, Essen ist so viel mehr als eine bloße Nährstoffzufuhr. Wenn wir es genießen, können wir Essen auch als eine Wohltat für Körper, Geist und Seele erleben. Aber eventuell funktioniert das nicht über Nacht, sondern braucht ein bisschen Übung. Warum ist denn Genuss beim Essen überhaupt so wichtig? Oder anders gefragt, passen denn Genuss und gesunde Ernährung überhaupt zusammen? Und ja, das tun sie. GenussesserInnen leben statistisch gesehen sogar gesünder als Menschen, die Regeln und Verbote in ihrer Ernährung haben. Und tatsächlich kann mehr Genuss zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten führen und dein Wohlbefinden steigen. Es gibt nämlich Studien, die zeigen, dass Genuss dazu führt, sich wieder mehr an inneren Signalen wie Hunger und Sättigung zu orientieren, dass GenussesserInnen sich ausgewogener und auch hochwertiger ernähren, also ihre Essensqualität, ihre Nahrungsmittelqualität höher ist und dass, wenn du mehr Genuss in dein Essen holst, damit auch mehr Genuss in dein Leben holst, was sich dann wiederum auf deine Lebensmittelqualität, Sättigung und Zufriedenheit auswirkt. Also du siehst, das bedingt sich alles gegenseitig und der Fokus rein auf den Genuss, also selbst wenn du jetzt sagst, puh, intuitives Essen, ich weiß nicht, ob ich mich dem so wirklich nähern kann, ich weiß nicht, ob ich beispielsweise meine Diätmentalität ablegen kann, ob ich schon bereit dafür bin, Diäten aufzugeben. Du wirst auf jeden Fall, wenn du den Fokus auf Genuss legst, eine Balance in deiner Ernährung schaffen, also etwas mehr Balance in deiner Ernährung schaffen und das wird sich wiederum auf alles Mögliche positiv auswirken. Jetzt sagst du vielleicht, ja, wenn ich aber mein Essen genieße, dann esse ich nur noch in Anführungszeichen ungesunde Dinge. Ja, nicht unbedingt. Na, frag dich mal, wie das ist, wenn du beispielsweise jetzt eine Woche lang jeden Abend Pizza essen müsstest. Na, die ersten, also je nachdem, ob du halt Pizza magst oder nicht, geh jetzt mal davon aus, du magst Pizza. Die ersten 2 Abende wäre das wahrscheinlich toll, aber irgendwann wird auch das dann langweilig und wir kriegen das über und wünschen uns dann ja was Neues. Und so ist es auch. Also die Frage ist, was wird denn als Genuss definiert? Und das ist nämlich auch genau das Problem mit der Studienlage auf dem Gebiet. Die ist nämlich nicht ganz eindeutig. Und ich glaube, das liegt an 2 verschiedenen Dingen. Und zwar, das eine habe ich gerade schon so ein bisschen gespoilert, ich komme jetzt aber nochmal zu der anderen Sache. Ich glaube, dass Essvergnügen nicht direkt die Gesundheit beeinflusst, sondern, ja, nee, das kann man vielleicht auch nicht so sagen. Also, dass es nicht vielleicht, also, dass es vielleicht nicht so ein linearer Zusammenhang ist, sondern dass Essvergnügen eher ein Symptom dafür ist, dass jemand gute Selbstfürsorge betreibt und mit dem eigenen Körper verbunden ist. Und das dann sich positiv auf die Gesundheit auswirkt und nicht in erster Linie das Essvergnügen selbst. Ich glaube, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist die Verwendung unterschiedlicher Definitionen von Essvergnügen, von Genuss. Bei Studien können natürlich zu den Widersprüchlichkeiten beitragen in der Studienlage. Also beispielsweise Studien, die die Selbstregulierung und Binge-Eating untersuchen, die definieren Essvergnügen häufig als eine Vorliebe für Zucker, Fett und natriumreiche Nahrung. Und die ist dann wiederum mit einer schlechteren Lebensqualität, mit einem Kontrollverlust und Überessen assoziiert. Ja, also da ist dann Genuss eigentlich eher eine, ich sag's mal, Vorliebe für Fastfood. So wird dann Genuss definiert. Und das ist aber nicht die Definition, die die intuitive Ernährung mit Genuss meint. Die Studien, die den Zusammenhang von Essvergnügen und intuitivem Essen untersuchen, die zeigen, dass die Zufriedenheit und der Genuss von Lebensmitteln nicht nur zu unserem Glück beitragen, sondern es auch wahrscheinlicher machen, dass wir eine Vielzahl nahrhafter Lebensmittel auch wirklich mit Genuss essen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, sich auf den Genuss beim Essen zu konzentrieren, wird schon sehr viel in Balance bringen und kann neben dem Ablegen der Diätmentalität, das ist das erste Prinzip der intuitiven Ernährung, ein wichtiger erster Schritt zu einer ja natürlicheren Ernährung sein. Weil für mich persönlich ist tatsächlich die intuitive Ernährung der Inbegriff einer natürlichen, gesunden Ernährung. Und das wird nämlich auch oft gefragt, na, mit welchen Prinzipien sollte ich denn anfangen oder was macht denn Sinn oder na, worauf konzentriere ich mich zum Beispiel auch in der Beratung. Also ich glaube, am Prinzip 1 führt einfach kein Weg vorbei, weil wir ganz viele Zusammenhänge lernen dürfen, wie wir beispielsweise in einem Kontext essen, was alles unsere Essentscheidungen auch beeinflusst, inwieweit da Körperbild, Gesellschaft etc. einen Einfluss hat. Ich denke, daran führt kein Weg dran vorbei und ich ja kann es auch als ja aus Erfahrung sagen, weil ich habe es nämlich auch versucht. Ich habe auch versucht, intuitiv zu essen, ohne die Diätmentalität abzulegen und das funktioniert einfach nicht. Und das zweite Prinzip, das ich dann immer sehr, sehr gerne auch direkt als zweites nehme, ist das Prinzip 6, also den Genuss am Essen, weil wir uns da oft sehr leicht der Ernährung nähern können und auch sehr gute Prinzipien, ich möchte jetzt nicht irgendwie von guten oder schlechten, sondern ja vielleicht eher von günstigeren Prinzipien zu anfangen, ist das Prinzip 2, und das Prinzip 5, also Hunger und Sättigung. Und das sind eigentlich so diese vier Prinzipien, mit denen ich dann auch in der Regel anfange. Es sei denn, dass jemand zum Beispiel einen leichteren Zugang über ein anderes Prinzip findet oder dass vielleicht eine Herausforderung beim Essen so groß ist, dass wir uns dann eher auf ein anderes Prinzip konzentrieren. Aber ich würde schon sagen, dass bei vielen das Prinzip 1, 2, 5 und 6 ein sehr, sehr guter Start in die intuitive Ernährung ist. Aber ne, wir wollen ja hier keine Empfehlungen mit dem Gießkannenprinzip ausschütten. Also wenn du dich zu einem Prinzip auch besonders hingezogen fühlst oder wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Prinzip sagst, nee, das kann ich irgendwie mir jetzt noch gar nicht vorstellen, da was zu bearbeiten, außer Prinzip 1, ich glaube, das ist wirklich die Basis und die Grundlage von allem, dann folge da auf jeden Fall auch deinem Gefühl. Und dass das Prinzip 10, die Gesundheit durch sanfte Ernährung erhalten, ganz am Ende steht, das macht auch total Sinn, weil du vorher sehr viele Dinge erstmal für dich ordnen musst und so ein bisschen sortieren musst. Und erst dann kannst du dich der sanften Ernährung widmen, weil wenn da noch zu viele Restriktionen und so viele Glaubenssätze und so viel negatives Körperbild und alles da ist, dann kann es sein, dass du, wenn du dich direkt auf das 10. Prinzip konzentrierst, wieder in so eine Diätmentalität reinrutscht und die intuitive Ernährung als Diät umsetzt, eventuell ohne das zu bemerken. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgeschweift, jetzt komme ich wieder zurück. Wie kann man denn lernen, das Essen wieder mehr zu genießen? Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, ich habe mir da 3 Punkte aufgeschrieben und es ist letztendlich immer wieder dasselbe. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass du anfängst zu gähnen. Es ist achtsames Essen. Ich traue mich kaum, das zu sagen. Ja, achtsames Essen und auch, wenn möglich, etwas mehr Langsamkeit ins Essen reinzubringen. Ich weiß, dass es nicht für alle Menschen möglich ist. Es gibt ja auch eine Podcast-Episode, muss ich wirklich ohne Ablenkungen essen? Nein, musst du nicht, wenn dir das schwerfällt. Achtsamkeit ist nichtsdestotrotz ein wichtiger Faktor, um die Signale deines Körpers zu spüren. Also wenn möglich, kannst du etwas langsamer essen, etwas bewusster essen, etwas bewusster kauen, die Aromen, die Texturen im Mund erkunden, an deiner Nahrung riechen. Ja, das sollst du nicht jedes Mal machen. Das wäre ja total nervig, wenn du jedes Mal so essen müsstest, in Anführungszeichen. Aber das ab und zu mal zu tun, den Geschmack der Nahrung wirklich wahrzunehmen, sich wirklich auf den Genuss zu konzentrieren. Und du musst es gar nicht in der ganzen Mahlzeit machen. Vielleicht ist auch für dich ein prima Impuls, dass du einen Genussmoment dir bei jeder Mahlzeit nimmst. Dass du vielleicht eine Minute oder wenn dir das zu lang ist, ja, dann fang mit 5 Sekunden an, dann fang mit 10 Sekunden an. Und du in dieser ganz, ganz kurzen, abgegrenzten Zeit mal nichts anderes machst als, und es funktioniert tatsächlich am besten am Anfang des Essens, wenn du zum Beispiel den ersten Bissen machst oder das erste Stück oder die erste Gabel oder den ersten Löffel oder was auch immer du gerade isst, nimmst und das mal ganz langsam und bewusst isst und versuchst wirklich alle Facetten des Geschmacks und der Textur wahrzunehmen. Damit wir uns richtig verstehen. Ich empfehle dir das nicht, das jedes Mal zu machen, weil, also nee, geht einfach gar nicht, ja. Aber immer mal wieder ganz bewusst diese Genussmomente setzen, wenn du gerade Zeit hast, wenn du nicht dran denkst, vielleicht kann dich jemand dran erinnern. Vielleicht kannst du dir irgendwie ein süßes kleines Schildchen auf den Tisch stellen, das du aber vielleicht auch ab und zu verändern musst, ja, damit es nicht in der sozusagen Normalität untergeht und dann dein Gehirn das ausblendet. Schau, was für dich gut ist, ja, oder keine Ahnung, stell dir irgendwie eine kleine Eieruhr. Wenn du anfängst zu essen, stell dir eine kleine Eieruhr, wenn du das nicht am Anfang des Essens machen willst. Also überleg mal wirklich, was es für dich für Möglichkeiten gibt, einen Genussmoment bei jeder Mahlzeit zu haben oder einen Genussmoment am Tag. Mach das so, wie es für dich passt. Und wenn du das Gefühl hast, das überfordert dich, ja, dann mach einen Schritt zurück. Dann mach die Schritte kleiner, dann mach es langsamer. Die zweite Sache, wie man Essen wieder mehr genießen lernen kann, sind die Bewertungen abzulegen. Und das hört sich so leicht an und ich weiß, es ist absolut nicht leicht. Und deshalb möchte ich in aller Deutlichkeit hier jetzt nochmal sagen, Schuldgefühle sind keine Zutat. Die haben auf dem Teller nichts verloren. Und du kannst dich, wenn du merkst, also das ist natürlich auch so ein erster Schritt, überhaupt mal zu merken, ich bewerte hier das eigentlich, diese unangenehmen Gefühle oder diese seltsamen oder negativen Gedanken, die ich gerade hier über das Essen oder vielleicht über mich habe, ja, das ist eine Bewertung und sich dann mal zu fragen, woher kommt die eigentlich? Warum mache ich denn das? Und hilft mir das eigentlich gerade? Was passiert denn, wenn ich das jetzt negativ bewerte, wenn ich das esse? Esse ich dann davon vielleicht mehr? Fühle ich mich dann danach vielleicht zu voll? Ja, was löst denn diese Bewertung in mir aus? Und Das bedeutet jetzt nicht, dass du davon weniger essen sollst, ja, dass es gut ist, von irgendwas weniger zu essen, sondern was ich damit meine, ist, dass du dir bewusst machst, was diese negativen, wertenden Gedanken mit deinem Verhalten machen, also wie sie dieses beeinflussen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in den allermeisten Fällen das nicht unbedingt positiv ist, wie dieser Einfluss ist. Und es haben tatsächlich alle Lebensmittel einen Platz in einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Es ist völlig egal, ob es jetzt ein Salat ist oder ein Nachtisch oder Fast Food. Alles kann Platz haben, weil es ist nicht die eine Mahlzeit oder das eine Lebensmittel oder die eine Lebensmittelgruppe, ja, die den Ausschlag gibt, sondern dein gesamtes Essverhalten. Und wenn du mal hochrechnest, wie viele Mahlzeiten du in der Woche einnimmst oder im Monat oder im Jahr, dann ist eigentlich sehr, sehr schnell klar, dass eine Mahlzeit überhaupt gar nicht den Ausschlag geben kann. Und hier ist der Impuls, wenn du Lebensmittel hast, wo du immer, ich sag jetzt mal, suboptimale Gedanken hast, wenn du diese isst, dann kannst du mal versuchen, dich ganz bewusst dafür zu entscheiden und dir wirklich die Erlaubnis geben, das zu essen. Und dann übst du das zu genießen. Na, dann kannst du, wie wir das bei dem vorherigen Punkt gemacht haben, in Genussmoment beispielsweise, versuchen zu spüren, oder es kommen jetzt auch gleich noch ein paar andere praktische Tipps, die du dann auch darauf anwenden kannst. Also entscheide dich bewusst für das, was du isst, und dann übst du es zu genießen mit verschiedenen Methoden der Achtsamkeit, auf die ich gleich noch eingehen werde. Und der dritte Punkt ist, wie man lernen kann, das Essen wieder mehr zu genießen, ist sich zu fragen, schmeckt mir das? Ich weiß, das klingt jetzt so banal, aber sich wirklich mal zu fragen, schmeckt mir das gerade? Und nein, es ist nicht Sinn der intuitiven Ernährung, dass jede Mahlzeit immer perfekt herausragend schmecken muss. Ja, man darf auch pragmatische Entscheidungen treffen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber immer mal wieder innezuhalten und sich zu fragen, schmeckt es wirklich? Und ich habe beispielsweise festgestellt, dass ich manche Lebensmittel gar nicht so gerne mag, die ich aber früher immer im Übermaß gegessen habe, weil ich sie mir verboten hatte. Also da hat das Verbot dazu geführt, dass ich das unbedingt haben wollte. Und wenn ich es mir dann mal erlaubt habe, habe ich es dann halt, ne, so staubsaugermäßig reingeschürt, sage ich jetzt mal. Und habe aber gar nicht innegehalten und mich gefragt, mag ich das eigentlich? Sondern dieses Verbot, das hat sozusagen das alles überlagert. Ich konnte da gar nicht mehr Verbindung mit meinem Körper aufnehmen, sondern ich habe es halt einfach schnell gegessen, weil es jetzt gerade mal erlaubt war. Also es ist wirklich eine Frage, die kann so viel verändern. Schmeckt es mir wirklich? Wir essen so oft Dinge aus Gewohnheit, ohne uns zu fragen, ob sie uns wirklich den vollen Genuss bieten. Und wie gesagt, nicht jede Mahlzeit muss dir den vollen Genuss bieten. Ja, wenn du jetzt irgendwie nicht eine private Köchin oder so hast, wird's wahrscheinlich schwierig, weil dann wirst du dein ganzes Leben in der Küche verbringen. Was auch nichts Schlimmes ist, wenn du das für dich entscheidest, dann mach das, wenn du da Freude dran hast, super, ja. Aber das ist überhaupt nicht das Ziel, oder das muss gar nicht das Ziel sein, ja, jedes Essen perfekt genussvoll zu gestalten. Sich aber regelmäßig zu fragen, schmeckt mir das gerade wirklich? Oder worauf habe ich denn gerade Lust? Was würde ich denn jetzt essen, wenn ich die Wahl hätte? Weißt du, wenn ich eine private Köchin hätte zum Beispiel? Das kann dir helfen, bewusster und nach den eigenen Vorlieben zu essen. Und dass sich dann auch nicht alles immer sofort umsetzen lässt, ist ja auch total logisch, aber sich dann halt zu überlegen, boah, ich hätte jetzt so richtig, richtig Lust auf XY, vielleicht kann ich das am Wochenende einplanen oder vielleicht kann ich essen gehen und dann ganz bewusst das essen. Ne? Was sind denn gerade meine Gelüste? Und das ist nämlich auch was. Du darfst Gelüste haben, du darfst Appetit haben. Nicht jede Mahlzeit muss danach, also nach Kriterien ausgewählt werden, der ja Nährstoffdichte oder welche Makronährstoffe da drin sind, sondern du darfst auch wirklich Gelüste haben und du darfst diesen Gelüsten nachgehen und du darfst sie dann auch ganz bewusst genießen, weil das wird dein Leben reicher machen. Ja, wir müssen nicht nur für unseren Körper essen, sondern auch wirklich für unseren Geist, für unsere Seele. Das ist so wichtig, immer diese drei Dinge auch im Auge zu haben, weil eine gesunde Ernährung, die sich nur darauf konzentriert, deinem Körper alles zu geben, was er braucht, der wird etwas fehlen. Also frag dich mal, was würdest du essen, wenn wirklich alles erlaubt wäre? Ne? Kleiner Spoiler, es ist alles erlaubt. Aber wenn du dir wirklich alles erlauben würdest, wenn Essen keinen moralischen Wert hätte, wenn du nicht Angst vor bestimmten Lebensmitteln hättest, weil sie vielleicht, keine Ahnung, gegen deine Ziele stehen oder was auch immer, ja. Wenn du das nicht bewerten würdest, was du dir in den Mund steckst, was würde dir echten Genuss bringen? Wenn du jetzt gleich sagst, ja, aber, kann ich das natürlich total verstehen, weil wir haben hier Herausforderungen, wir haben hier Hindernisse. Und ich habe mal versucht, so die Hauptherausforderungen zu finden und ich habe dir auch in den Shownotes einige weiterführende einige weiterführende Podcast-Episoden verlinkt. So, die Hauptherausforderungen, ich habe mal 5 definiert, also es gibt ganz sicher auch viele andere, aber ich würde mal sagen, das sind so die Top 5, mit denen meine KlientInnen zu mir kommen. Die Nummer 1 ist, der Glaube, Kontrolle loszulassen, sei ungesund. Die zweite Herausforderung sind Gewohnheiten, die sich durch wiederholtes Verhalten gefestigt haben. Die dritte Herausforderung ist definitiv emotionales Essen. Die vierte ist Restriktion. Und ich habe das mal genannt, real oder mental. Ja, also dein Körper kann gar nicht so unterscheiden, ob du jetzt wirklich dir nichts auf den Teller legst oder ob du dir das auf den Teller legst, ob du es isst und dann aber Schuldgefühle hast. Ja, also beide Szenarien, ja, egal ob da jetzt Nahrung ist oder ob du eigentlich so einen Gedanken hast, wie das sollte ich jetzt eigentlich nicht essen, löst bei dem Körper genau die gleiche Unsicherheit aus. Und zwar, dass Nahrung knapp sein könnte und dann ja gerät das Gehirn tatsächlich in Panik. Ich weiß, es hört sich jetzt so übertrieben an, aber es ist so. Ja, dein Gehirn hat eine große Aufgabe und zwar, dich die nächsten 3 Minuten am Leben zu lassen und wenn möglich, ja, dann ist es besonders happy, solltest du heute Abend auch noch mit den Zehen wackeln. Und alles andere interessiert dein Gehirn jetzt erstmal nicht die Bohne. Das heißt, wenn du dir Essen verbietest, wenn du Dinge nicht isst, dann gerät das Gehirn in Panik, weil es sich denkt, oh, da kommt vielleicht eine Hungersnot, ich sorge mal vor und dann hast du plötzlich Appetit auf energiedichte Lebensmittel. Ja, das ist, weil sich dann die Hunger- und Sättigungshormone verschieben, weil der Körper alle möglichen Anpassungen macht, um schon mal vorzusorgen. Ja, besser jetzt Energie zu konservieren, wenn die Zeiten möglicherweise herausfordernd oder unsicher werden. Und die fünfte Herausforderung, die eigentlich das alles so zusammenbringt, finde ich, also in meinen Augen, ist das Hamsterrad, beziehungsweise die Anforderungen der Leistungsgesellschaft. Und das ist zum Beispiel ein Kapitel, das habe ich mit so viel Herzblut in meinem neuen Buch geschrieben. Also ich hoffe, dass ich bald ankündigen kann, wie das Buch heißt. Das darf ich nämlich auch noch nicht sagen, dass ich dann hoffentlich bald das Cover teilen kann, weil das Cover ist so, so, so schön. Eventuell hat da hier jemand ein kleines Tränchen verdrückt. Als sie das Cover gesehen hat, nee, es ist wirklich so schön und ich freue mich so, dieses Buch bald mit euch teilen zu dürfen. Das ist im Moment im Verlag, es ist bei der Lektorin. Ich habe schon Rückmeldung bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe, von meiner Literaturagentin und auch vom Verlag. Und Ja, ich hoffe, dass es jetzt bald wirklich soweit ist, dass es einen Erscheinungstermin gibt. Im Moment weiß ich nur Frühjahr 2025, aber noch kein Datum. Ich schweife jetzt hier schon wieder ab, ne? Ach, ich freue mich gerade irgendwie so den Podcast aufzunehmen. Es ist so schön, Zeit mit dir zu verbringen. Ja, auch wenn ich dich vielleicht gar nicht kenne. Aber trotzdem ist total schön, dass du hier bist. So, Anforderungen der Leistungsgesellschaft. Diese fünf Hauptherausforderungen, die hängen alle zusammen. Und, das finde ich jetzt so spannend, ein ganz großes Hindernis, und das bringt nämlich alles zusammen, ist die Annahme, dass Genuss mit einem übermäßigen Konsum einhergeht, der als schlecht bewertet wird. Warum bewerten wir einen übermäßigen Konsum? Und das hat tatsächlich historische Wurzeln in moralischen Lehren, die besonders durch die christliche Kirche geprägt wurden. Also die Vorstellung, dass Genuss oft mit Übermaß und Verzichtslosigkeit und Völlerei assoziiert wird, kommt tatsächlich daher. Denn in vielen religiösen Traditionen, also nicht nur im christlichen Kulturkreis, sondern auch in anderen Traditionen, galt Genuss als potenziell sündhaft, wenn er nicht in Anführungszeichen maßvoll ausgeübt wurde. Und das Ideal von Askese und Kontrolle stand oft über individuellen Grundbedürfnissen. Also wenn beispielsweise eine Ernährungsfachkraft davon redet, ja, maßvoll zu genießen, dann ist das genau diese Prägung. Und natürlich macht es Sinn, ja, nicht alles im Übermaß zu tun, weil oft das dem Körper gar nicht so gut tut. Aber so dieses, wir müssen uns kontrollieren, wir dürfen nur alles maßvoll machen. Nee, es muss auch mal Maßlosigkeiten geben. Ja, das macht uns nur menschlich. Und wir sind aber anders geprägt. Also Genuss wurde tendenziell mit Schuldgefühlen und mit Kontrollverlust verbunden. Und das ist ein über die Jahrhunderte weitergegebenes kulturelles Erbe. Das setzt sich fort und setzt sich fort. Solange wir glauben, unser Essen kontrollieren zu müssen, ja, halten wir diese Prägung auch aufrecht. Und die beeinflusst noch heute, wie Menschen Genuss erleben. Und Genuss wird entweder mit Exzess oder auch mit Verzicht verbunden. Ja, also Genuss heißt entweder, ich mache hier die Arschbombe in die Naschoblade oder in die Bäckertheke oder wo auch immer, ja, du deine Arschbomben machst, wenn du übermäßig isst. Und auch ganz oft haben wir so diese Vorstellung, okay, wenn ich aber jetzt genieße, dann muss ich mich morgen wieder am Riemen reißen, dann muss ich mich morgen wieder kontrollieren, ja, dann muss ich es morgen wieder gut machen. Nein, du darfst einfach genießen, du darfst Genuss entspannt und ausgewogen erleben. Und nein, du musst auch nicht religiös sein, um diese Prägung erfahren zu haben und eventuell auch aufrechtzuhalten. Und natürlich kann ich das verstehen, wenn du Sorge hast, dass das Loslassen von Essensregeln und ja Genießen zu einem unkontrollierten Essen führt. Ja, das kann auch vielleicht anfangs so sein. Wir kennen das als Honeymoon beim intuitiven Essen, dass wenn mal die Verbote aufgelöst werden, ja, mehr ist die Frage, ob man Verbote überhaupt auflösen kann, so wie Glaubenssätze, glaube ich auch nicht, dass man die auflösen kann, wenn du diese Verbote mal übst abzulegen, kann es sein, dass du erstmal Nachholbedarf hast. Und das ist auch ganz normal. Und das ist was, wenn du dir das erlaubst, gibt es deinem Körper auch ein Stück weit Sicherheit. Ne, zu sagen, Körperchen, ich kann das total verstehen, dass du jetzt gerade eben ganz, ganz, ganz viel essen willst, weil ne, wir haben es uns ja so lange verboten und es fällt mir gerade auch wirklich schwer, das auszuhalten, und trotzdem entscheide ich mich jetzt dafür, da durchzugehen. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass du das gerade brauchst, um mir wieder vertrauen zu können. Und das ist teilweise wirklich ein richtig, richtig, richtig furchtbares Gefühl. Ja, ich glaube auch nicht an positive und negative Gefühle, sondern eher an angenehme oder unangenehme Gefühle. Es kann unfassbar unangenehm sein, auch in dieser Honeymoon-Phase, sich Sachen zu erlauben, wo halt wirklich alles dagegen spricht. Und dann kommt ja auch noch dieser gesellschaftliche Druck dazu, ja, unsere Normen, die, ja, diese Vorgabe, gesund zu essen, ja, gesund essen zu müssen, können die Freude am Essen dämpfen, weil sie dann ein schlechtes Gewissen auslösen. Und ich habe es jetzt schon auch so ein paar Mal gestreift, ja, die Angst vor der Gewichtszunahme, die hält natürlich auch viele davon ab, sich die Erlaubnis zum Essen zu geben, weil wir müssen uns nichts vormachen. Unsere Gesellschaft, unsere Welt ist für schlankere Körper gemacht, ja. Schlanker lebt sich's oft leichter, weil wir dicke Körper negativ bewerten und dass das alles dazu führt, dass du vielleicht Widerstände hast zu genießen, das ist total normal. Und das Ziel ist auch nicht, jetzt sofort alles perfekt zu machen. Es geht wirklich darum, nach und nach zu lernen, wie Genuss um Achtsamkeit beim Essen zu mehr Wohlgefühl führen kann. Und dann auch ultimativ zu mehr Gesundheit, zu mehr Wohlbefinden. Und das sollte unabhängig vom Körpergewicht sein. Was auch noch erschwerend hinzukommt, ist, dass wir in einer Umwelt leben, in der schmackhafte und energiereiche Lebensmittel ohne große Anstrengung rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und viele Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen nehmen diese Tatsache zum Anlass, dass wir nicht mehr für unser Essen arbeiten müssen, so wie wir das noch vor 100 Jahren machen mussten, unsere Umwelt als dickmachend zu bezeichnen. Da gibt's auch einen pathologisierten Fachbegriff, ja, das A-Wort. Ich würde sagen jein. Also wahrscheinlich fördert unsere Umgebung natürlich in einer gewissen Weise oder nicht wahrscheinlich, sehr sicher, fördert unsere Umgebung in einer gewissen Weise, dass Menschen in Abhängigkeit von ihrer Persönlichkeit und auch von ihrer genetischen Veranlagung manchen Lebensmitteln nur schwer widerstehen können und bei ihnen zum Überessen neigen. Also es ist tatsächlich auch genetisch ein Stück weit festgelegt und auch da gibt's zwei Podcast-Episoden zur Genetik, dass einfach manche Menschen Essen geiler finden als andere, ja. Und dass bei manchen Menschen auch emotionales Essen sehr viel besser funktioniert. Und hier haben wir jetzt wieder der Kreis schließt sich dann zur Restriktion. Ja, je mehr Verbote und Regeln und Restriktionen ich in meiner Ernährung habe, umso geiler wird sich's auch anfühlen, wenn ich sozusagen über die, in Anführungszeichen, Stränge schlage. Ja, wenn ich diese Verbote aushebele, wenn ich was Verbotenes mache, weil das gibt uns halt auch so einen Dopaminkick, ja, hier was Verbotenes zu tun und was Verbotenes in Anführungszeichen zu essen. Aber dieses Widerstehen, liegt es wirklich nur an den hochprozessierten, schmackhaften Lebensmitteln, die übrigens viele intuitive EsserInnen gar nicht mehr so schmackhaft finden, ja, um sie auf täglicher Basis oder im Übermaß zu verzehren. Also ich zum Beispiel, ich bin jetzt irgendwie an so einem Punkt, wo ich wirklich von mir sagen kann, Essen hat keine Macht mehr über mich, ich bewerte Essen nicht mehr moralisch und ich wollte mir letzt irgendwas total Leckeres kaufen. Ich stand wirklich vor dem Süßigkeitenregal, hatte diese riesen Auswahl und habe mir gedacht, oh nee, das ist mir irgendwie zu süß und das ist mir irgendwie zu pappig und das schmeckt mir eigentlich gar nicht so richtig. Was soll ich denn jetzt essen? Und dann wusste ich es gar nicht. Also ich habe dann wirklich auch eine Weile gebraucht, um mich dann wirklich zu entscheiden. Und früher wäre das so gewesen, ich hätte mir wirklich den Einkaufskorb vollgeladen mit allem Möglichen, ohne dass ich es wirklich so richtig lecker dann gefunden hätte. Ja, und ich hätte das niemals gedacht, niemals, dass das mir mal passieren würde, dass ich vor dem Süßigkeitenregal stehe, mir die bedingungslose Erlaubnis gebe, alles kaufen zu dürfen und essen zu dürfen, was ich will und dann einfach wieder gehe, weil mich irgendwie gerade nichts anlacht. Und dann frage ich mich ja schon, ne, wie sehr spielen denn Verbote und das in unserer Gesellschaft vorherrschende unrealistische Schönheitsideal eine Rolle dabei, dass wir die Kontrolle beim Essen verlieren. Und ich kann sowohl aus eigener Erfahrung als auch aus meiner Erfahrung als Ernährungsfachkraft sagen, eine unfassbar riesengroße, mega, giga, Dynamax, jetzt bin ich bei Pokémon, Rolle. Meine Kinder spielen gerade viel Pokémon, ich eventuell auch ein bisschen. Na, also vielleicht glaubst du ja sogar, dass du süchtig nach bestimmten Lebensmitteln bist. Und spannenderweise zeigen die Studien, die beispielsweise eine Zuckersucht beweisen sollen, höchstens das Verzicht, Restriktionen und Einschränkungen beim Essen zu Essanfällen und einer unstillbaren Lust nach verbotenen Lebensmitteln führt. Und falls du jetzt sagst, hä? Es gibt die Episode 29, Zucker macht nicht süchtig. Die kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Da erkläre ich das nämlich alles wirklich ganz im Detail. So, und was hat das jetzt alles mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun? Also jetzt spanne ich hier endlich den Bogen. Wenn du den Glaubenssatz hast, ich muss leisten, um geliebt zu werden, oder nur wenn ich Leistung bringen kann, ja, bin ich ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Ich denke jetzt hier an Erkrankungen wie Depressionen, ich denke an Long-Covid, ich denke an Erschöpfungssyndrome, ich denke im Prinzip an alles, was dir nicht ermöglicht, genug Energie zu haben, um deinen Alltag zu bewältigen. Was passiert dann, wenn du nicht mehr leisten kannst? In unserer Leistungsgesellschaft wird oft ein sehr starker Fokus auf Produktivität, Selbstoptimierung, Effizienz gelegt, ne? Und das drängt natürlich das Genießen völlig in den Hintergrund. Genuss wird schnell als in Anführungszeichen unproduktiv angesehen, ja, und als Zeitverschwendung. Und das führt zu einem Spannungsfeld, weil wir Menschen wünschen uns Genuss. Ja, wir wünschen uns ein genussvolles Leben. Das macht uns als Menschen aus. Und dann fühlen wir uns aber oft schuldig, wenn wir uns die Zeit für Genuss nehmen, aus den ganzen Gründen, auf die ich ja gerade schon eingegangen bin. Plus, weil wir Genuss nicht als leistungsförderlich ansehen. Und diese ständige Orientierung an messbarem Erfolg und an Effizienz verlangt eine dauerhafte Kontrolle und auch eine Art von Zielgerichtetheit. Und das lässt sich nicht mit diesem entspannten, ja nicht zweckgebundenen Charakter von Genuss vereinbaren. Genuss braucht Zeit. Genuss geht nicht mal so schnell nebenbei. Genuss ist nichts, was wir tun, sondern Genuss ist etwas, was wir fühlen. Und es ist jetzt ein bisschen viel verlangt, hier direkt alle Glaubenssätze zu Leistung abzulegen und direkt, ja, Genuss aus unserem Innersten zu fühlen. Und auch das habe ich in diesem einen Buchkapitel, von dem ich hoffentlich bald auch mehr erzählen kann, wirklich sehr, sehr genau beschrieben. Und ich freue mich sehr, das mit dir zu teilen. Und da es eben zu viel verlangt ist, jetzt mal direkt irgendwie aus der Leistungsgesellschaft auszusteigen, ja, überleg dir mal, wo sind denn deine Möglichkeiten, ab und zu mal auf die Bremse zu treten, ja, ab und zu mal Ruhe in deinen Alltag einzubauen, um einen solchen Genussmoment erleben zu können. Und das ist was, wo du dran arbeiten kannst auch. Also es geht nicht darum, jetzt alles perfekt umzusetzen, sondern wirklich Möglichkeiten zu sehen im Rahmen, ne, der eigenen Ressourcen, der eigenen Kapazitäten, der eigenen Energie. Und eine Möglichkeit, um unserer reizüberfluteten Welt zumindest mal für ein paar Minuten zu entkommen, ist regelmäßiges Journaling. Ich mache das auch. Ich könnte das eventuell auch ein bisschen mehr machen. Ich möchte das jetzt auch wieder ein bisschen mehr machen. Und du musst keine halbe Stunde jeden Tag in dein Journal schreiben. Es reicht auch eine Minute oder ein paar Minuten, um positiver zu denken, um dich weniger von äußeren Faktoren beeinflussen zu lassen, ja, um mehr dich mehr mit deinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Und oft hilft es einfach mal, ein paar Gedanken niederzuschreiben, dass die sich nicht die ganze Zeit in deinem Kopf drehen, ja, und du so dann einen klareren Blick auf dein Leben bekommen kannst. Journaling kann auch dabei helfen, also wenn das was für dich ist, ja, Stress zu reduzieren und auch eine bessere Beziehung zu dir aufzubauen und eventuell auch zu deinen Mitmenschen. Ja, die Beziehung zu dir ist aber immer die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Und ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das ein Film war oder ein Podcast, das war irgendwas, was ich diese Woche gehört habe. Stell dir mal vor, du bekommst am Tag deiner Geburt die Verantwortung für ein Lebewesen Und deine Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass dieses Lebewesen ein gutes Leben hat und wächst und gedeiht und sich entwickeln kann. Ne? Wie würdest du dich denn um dieses Lebewesen kümmern? Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich habe darüber nachgedacht. Mir gedacht, boah, was ist denn das für eine Verantwortung? Ja, am Tag deiner Geburt, bis ich dann gecheckt habe, oh, es geht ja um einen selbst, ne? Weil genau das ist es. Das ist deine Verantwortung und vielleicht auch deine Aufgabe, dich gut um dich selbst zu kümmern. Und ich weiß, wie viele Hindernisse es gibt, damit das wirklich herausfordernd und schwierig ist. Ja, ich sag nur Stichwort Traumata. Und sich dann zu überlegen, wo kann ich mir Unterstützung holen? Was kann ich tun? Ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Es muss nicht perfekt sein, denn viele kleine Schritte werden dich auch irgendwann zum Ziel bringen, falls du denn überhaupt ein Ziel haben möchtest. Also ich bin heute total in meinem Buch unterwegs, da geht es nämlich auch um Werte und um Ziele und was da so der Unterschied ist. Aber was ich damit sagen will, ist, dass viele kleine Schritte dich auch voranbringen werden. Und wenn du nicht journalen willst, wenn dir das irgendwie zu stressig ist, dich da hinzusetzen, kannst du dich zum Beispiel auch jeden Abend beim Zähneputzen fragen, welche drei schönen Dinge du heute erlebt hast oder für welche drei Dinge du heute dankbar bist oder was vielleicht dein Körper dir heute ermöglicht hat, ja, in deinem eigenen Rahmen, ja. Vielleicht bist du heute keinen Marathon gelaufen. Ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten Menschen, die jetzt gerade diesen Podcast hören, heute keinen Marathon gelaufen sind. Aber vielleicht kannst du auch Freude da zum Beispiel daran empfinden, ein Tier gestreichelt zu haben. Ja, dein Körper hat dir ermöglicht, dieses schöne Erlebnis zu haben. Oder vielleicht hast du heute was Schönes gelesen. Oder vielleicht hast du heute was Schönes in der Natur gesehen. Ja, ich bin gestern Abend im Dunkeln spazieren gegangen und habe jetzt ehrlich gesagt heute ein bisschen einen steifen Hals, weil der Sternenhimmel so schön war, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur nach oben geguckt habe und mich daran erfreut habe. Und all das ermöglicht mir mein Körper. So, jetzt habe ich irgendwie schon wieder ein bisschen mehr geredet, als ich wollte. Ich hoffe, du bist noch da. Ich hoffe, du kannst einiges aus dieser Episode rausziehen, auch wenn ich so das Gefühl habe, dass du mir heute so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen beim Denken zuhören darfst. Wie du wahrscheinlich sehr schnell gemerkt hast, schon am Anfang dieser Episode, es läuft mal wieder alles auf das Thema Achtsamkeit raus. Und ja, dieses Thema ist ziemlich ausgelutscht, sage ich jetzt mal. Ja, das wird sehr überstrapaziert, was ich auch schade finde, denn es ist so wichtig und alles, was dir hilft, mehr im Moment zu sein, wird dich auch dabei unterstützen, dein Essen und letztlich auch deinen Körper und dein Leben mehr zu genießen. Und egal, was du da an Achtsamkeitstechnik machen willst, ja, also Journaling, Dankbarkeitstagebuch schreiben, Genussmeditation, Bodyscan, Yoga, Tai Chi, Mindful-Based Stress Reduction, oder mal irgendwie so eine automatisierte Tätigkeit wie Kaffee kochen, mal wieder bewusst ausführen, ja. Was auch immer du wählst, um mehr Achtsamkeit in dein Leben zu bringen. Es wird dir weiterhelfen mit dem Genuss beim Essen. Und achtsames Essen, das ist ja nichts Neues. Das haben buddhistische Mönche schon vor langer Zeit praktiziert. Und das finde ich auch so spannend, weil die zentralen Fragen des achtsamen Essens in den Zen-Lehren des Buddhismus lauten: Habe ich Hunger? Wo spüre ich Hunger? Wonach sehne ich mich wirklich? Und was schmecke ich jetzt im Moment? Und ich finde, es lässt sich so wundervoll ins intuitive Essen nach den 10 Prinzipien von Evelyn Tribuli und Elise Resch integrieren. Und ich habe noch eine kleine Übung für dich dazu beim nächsten Essen oder wenn du das nächste Mal isst, ungestört, nicht im Stress, kannst du dir, wenn du möchtest, mal einen Moment nehmen und ein Lebensmittel auswählen, das du wirklich gerne isst, das dir wirklich schmeckt, das du wirklich genießt. Und dann setzt du dich hin, möglichst ohne Ablenkung, Und dann nimm dir vor, das erste Stück so intensiv wie möglich wahrzunehmen. Also wir sind jetzt hier wieder beim Genussmoment. Achte auf den Geruch, achte auf die Konsistenz, achte auf die Textur, achte auf den Geschmack, der sich entfaltet. Und wenn du möchtest, schließ die Augen und dann lass mal dieses Gefühl von Freude und Zufriedenheit zu und frag dich dann, wie fühlt sich das an, etwas wirklich zu genießen? So, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Das sind, wie gesagt, alles nur Vorschläge. Du musst es nicht immer machen und du musst es nicht alles machen. Du darfst dir davon aussuchen, was zu dir und zu deinem Leben passt. So, dann werde ich die Episode nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was kannst du heute mitnehmen? Genuss und gesunde Ernährung passen sehr wohl zusammen, hervorragend zusammen. Genuss kann die Gesundheit und das Wohlbefinden steigern, indem uns Genuss Achtsamkeit lehrt, die Verbindung zum eigenen Körper stärkt und dazu führen kann, sich wieder mehr an inneren Signalen wie Hunger und Sättigung zu orientieren. Genuss darf sein, in meinen Augen muss sogar Genuss sein, und Appetit und Gelüste sind was, was uns wirklich auch in unserer Menschlichkeit ausmachen. Und wie immer läuft so viel auf Achtsamkeit hinaus und alles, was dir hilft, mehr im Moment zu sein, weil nichts anderes ist Achtsamkeit, den Moment im Hier und Jetzt bewusst und neutral und wertfrei wahrzunehmen, wird dich auch dabei unterstützen, das Essen und deinen Körper und damit auch dein Leben mehr zu genießen. Und das Problem ist gar nicht so sehr der Genuss an sich, sondern wie wir Genuss bewerten. Die Vorstellung, dass Genuss oft mit Übermaß und Völlerei assoziiert wird, hat historische Wurzeln und ja, besonders die christliche Kirche und ihre moralischen Lehren hat diese historischen Wurzeln geprägt. Und zum Schluss hast du einige Impulse bekommen, um mehr Genuss in deine Ernährung und in dein Leben zu bekommen. Und du hast gesehen, es hängt alles sehr zusammen und du darfst dir überlegen, was für dich passend ist und was für dich wichtig ist. So. Dann hoffe ich, dass du sehr viel für dich mitnehmen konntest. Nächste Woche geht es um das Prinzip 7 der intuitiven Ernährung. Das hieß früher Emotionen ohne den Einsatz von Essen bewältigen. Aber das haben Evelyn Tripoli und Elise Resch mittlerweile umbenannt. Und jetzt geht es mehr in die Richtung, sich liebevoll mit Emotionen auseinanderzusetzen. Und was das bedeutet und warum dieses Prinzip von Evelyn Tripoli und Elise Resch angepasst wurde, was da dahinter steckt, weil ich finde es so schön, dass auch die beiden an ihrer Entwicklung teilhaben lassen. Darum geht es unter anderem nächste Woche. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du mir heute auch ein bisschen beim Denken zugehört hast. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf diesem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, wem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du den Ist doch was du willst Podcast bewertest, beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer auch du ihn anhörst, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.